Beklommen öffnet er seinen Fund. Was er sieht, raubt ihm den Atem.
Britpod Crime, England's Mystery Crime Stories.
Der gruseligste Mordfall des 19. Jahrhunderts in England. Der Fall Amelia Dyer und die toten Babys von der Themse. Die ganze Geschichte jetzt bei uns. Zu den gruseligsten Mordfällen der englischen Geschichte gehört eine Mordserie, die eng mit der Doppelmoral der viktorianischen Zeit verknüpft ist. Der Fall Amelia Dyer. Er fand in den 1880er Jahren an der Themse bei Reading und Caversham statt, in der eigentlich traumhaften Flusslandschaft Berkshires. Klaus, du hast dazu recherchiert, dieser Fall, das weiß man, hat die britische Nation so erschüttert, dass man ihn noch heute als einen der brutalsten Fälle des 19. Jahrhunderts betrachtet. Wie hat das denn damals alles angefangen?
Die grausame Wahrheit beginnt am 30. März 1896. Es ist ein kalter Tag. Dennoch sind auf der Themse bei Reading und Caversham wie immer viele Barken unterwegs, auch flussaufwärts. Die Kahnführer holen ihre Ware von Weizen über Holz bis Kohle in London ab und transportieren sie bis nach Oxford. Einer dieser breiten Kähne nähert sich an diesem Morgen der Schleuse von Caversham und muss dort wie immer etwas langsamer werden. Der Kahnführer sieht die Arbeiter einer Mühle neben dem Fluss Korn schaufeln. Er winkt ihnen zu. Sie winken zurück und er beschließt, hier vor der Schleuse mit seinem Bootsmann eine kleine Pause einzulegen. Die beiden Männer ahnen nicht, dass es die schrecklichste Pause ihres Lebens werden wird.
Und was ist genau passiert?
Die Männer legen am Ufer an. Da entdecken sie an der Fußbrücke der Schleuse ein Paket mit braunem Packpapier im Wasser, umwickelt mit Zwirn. Der Bootsmann holt seinen Haken und fischt das Paket heraus. Er schneidet es auf und muss zwei Schichten Flanell zur Seite schieben, um etwas zu sehen. Was er und sein Kollege dann entdecken, lässt es ihnen eiskalt über den Rücken laufen. Einen winzigen Fuß und das Bein eines Babys. Schockiert schließen sie das Paket wieder, legen es an Land und während der Kahnführer es bewacht, holt der Bootsmann die Polizei. Die trägt das schreckliche Paket zur Leichenhalle, wo es vom örtlichen Arzt genau untersucht wird.
Oh Gott, da gruselt's einem ja jetzt schon. Und das an der schönen, friedlichen Themse.
Das tote Baby, so stellt der Arzt fest, ist ein Mädchen, zwischen 6 Monaten und einem Jahr alt. Es wurde erdrosselt.
Ach, wie schrecklich. Und damit begannen dann natürlich sofort die Ermittlungen, oder?
Ja, der Fall wird von Constable Anderson und dem noch sehr jungen Sergeant Harry James übernommen. Sie beginnen noch am selben Tag nach Zeugen zu suchen, aber niemand hat etwas gesehen. Da das Paket noch nicht vollständig aufgeweicht ist, vermutet man, dass es tatsächlich nahe der Schleuse ins Wasser geworfen wurde. Eigentlich hätte es untergehen sollen, denn dem Paket war ein Backstein beigegeben worden, aber es hatte sich in der Schleusenwand verfangen.
Man hat doch sicher auch an dieser Schleuse weitergesucht, denn die kriminalistische Erfahrung sagt doch, das war sicher auch damals zur Zeit von Sherlock Holmes schon so, dass Täter oft am selben Ort noch mehr Sachen verstecken.
Zunächst dachte man eher an das Verbrechen einer unglücklichen, psychisch überlasteten Mutter, die vielleicht in armen Verhältnissen lebt. Du weißt ja, wie es zu dieser Zeit in England zuging. Das waren manchmal schwierige Zeiten.
Klar, neben dem großen Reichtum existierte auch viel Armut, vor allem bei den Verlierern der industriellen Revolution.
Dann gab es ein neues Vorkommnis. Eine Woche später, 8. April, ein diesiger Morgen. Ein Arbeiter, der an der Suche beteiligt ist, erspäht nahe der Fußbrücke etwas Helles im Wasser. Er rennt los, holt eine lange Stange und fischt damit ein weiteres Paket aus der Themse. Als er es ins Boot zieht, fällt auch hier ein Ziegelstein heraus. Beklommen öffnet er seinen Fund. Was er sieht, raubt ihm den Atem. Erneut eine Babyleiche, gekleidet in ein Hemdchen und mit Windeln umwickelt. Wieder muss der Dorfarzt den Leichnam untersuchen. Diesmal ist es ein Junge, nur ein paar Wochen alt. Dann überschlagen sich die Ereignisse. 2 Tage später ein weiteres Paket in der Themse. Diesmal enthält es die Leiche eines 9 Monate alten Jungen. Der Arzt erkennt das Alter an den Zähnen.
Unfassbar! Also offenbar eine ganze Mordserie. Konnte die Polizei das denn überhaupt noch geheim halten? Man hat doch sicher vermeiden wollen, dass in der Bevölkerung Hysterie ausbricht.
Das war ja gar nicht mehr zu verhindern, vor allem unter den englischen Müttern. Die Presse schrieb jetzt täglich über diese grauslichen Pfunde und nannte es zu Recht die Tat eines Killers. Denn die meisten Babys waren, ja, erwürgt oder erstickt worden.
Du willst ja nicht etwa sagen, dass es noch mehr tote Kinder gab?
Leider doch. 10. April. Man findet in der Themse einen zusammengerollten Teppich mit den Leichen von 2 Babys, einem Mädchen und einem Jungen. Jetzt hat die Polizei einen ersten konkreten Verdacht. Sie vermutet hinter den Verbrechen das Babyfarming. Alex, weißt du, was das ist?
Oh ja, Babyfarming, das war einer der schlimmsten Auswüchse der bigotten viktorianischen Moral. Das 19. Jahrhundert in England unter Queen Victoria war für ledige Mütter die Hölle. Denn die Gesetzgebung ließ den Vätern der unehelichen Kindern einfach freie Hand. Das heißt, die mussten keinen Cent Alimente bezahlen. So war es doch, oder?
Absolut. Der Journalist Editas Wilson hat sich mit diesem beschämenden Thema ganz genau befasst. Dieser Handel entstand aus einem Gesetz von 1843, das Väter unehelicher Kinder von der Pflicht jeglicher Unterhaltszahlungen befreite. Daraufhin standen viele Frauen ohne finanzielle Unterstützung da. Babyfarmer schlugen daraus Kapital und boten an, ungewollte Kinder gegen eine Gebühr zu adoptieren. Sie versprachen, bestens für die Kinder zu sorgen. In Wirklichkeit erfuhren die Babys oft Misshandlung, bis hin zum Tod.
They often subjected them to mistreatment and even death.
Ah, nicht zu fassen. Man weiß ja auch, dass es besonders oft junge Hausmädchen traf, geschwängert vom Hausherrn oder dessen Sohn oder Gästen und danach unter Schande weggejagt. Verleugnet wurden ja auch Babys aus Liaisons zwischen Männern aus vornehmen Familien und nicht standesgemäßen Frauen. Denn, das darf man auch nicht vergessen, Abtreibung stand ja damals unter Strafe und war, ausgeführt von sogenannten Quacksalbern, oft lebensgefährlich.
Deshalb erscheint den Verzweifelten der Rückgriff auf die sogenannten Babyfarmer oft als einzige Lösung. Man brachte das Kind heimlich in der Wohnung einer Nurse, einer angeblichen Krankenschwester, zur Welt und gab das Baby dann entweder zur Adoption frei oder zur dauerhaften Pflege. Die verzweifelte Mutter zahlte einer solchen Nurse ein paar Pfund, die nahm das Kind zusammen mit anderen Babys bei sich auf und das Problem war gelöst. Oft suchten die skrupellosen Babyfarmerinnen diese Mütter über Zeitungsannoncen. Babyfarming war ja nicht verboten, man nahm es stillschweigend hin. Also entstammten auch die toten Babys aus der Themse dem Babyfarming?
Aber wie kam die Polizei denn hier überhaupt weiter? Es gab doch keine Forensik damals und das, was wir heute kennen, existierte ja alles noch nicht. Kein Mensch musste sich irgendwo auf einem Meldeamt registrieren lassen. Wie ging denn das?
Sergeant Harry James machte am erstgefundenen Paket aus der Themse eine interessante Entdeckung. Als er das aufgeweichte Packpapier noch einmal genau untersucht, kann er einen Stempel der Midland Railway Bahn rekonstruieren und eine geschriebene Adresse, Mrs. Thomas, 26 Pickett's Road, Caversham. Sofort verhört die Polizei die Angestellten der Bahn in Reading. Schließlich erinnert sich der Postangestellte des Bahnhofs, dieses Paket in seinen Händen gehabt zu haben. Der Name der Empfängerin war jedoch nicht Mrs. Thomas, sondern Mrs. Amelia Dyer. Er kennt sogar ihre Adresse. Mrs. Dyer lebt in der Kensington Road 45. In den dortigen Reihenhäusern wohnten die Ärmsten der Stadt. Constable Anderson und Sergeant James begeben sich sofort zu dieser Adresse, befragen aber zunächst Nachbarn von Mrs. Dyer. Dabei erfahren sie etwas Interessantes, nämlich dass Dyer erst am nächsten Tag von einer Reise zurückkommt, aber dass sie sich gestern tatsächlich in der Nachbarschaft Schnur für ein Paket geliehen hatte. Es ist dieselbe Schnur, die man an einem der Leichenpakete gefunden hatte. Die Polizisten greifen zu einer List. Als Amelia Dyer am nächsten Tag zurück ist, klingelt als Lockvogel die Ehefrau eines der Polizisten bei ihr. Polizistinnen gab es ja damals noch nicht. Und gibt sich als verzweifelte Mutter eines Babys aus, das sie gerne bei Amelia Dyer lassen würde. Amelia Dyer fällt darauf rein und fordert dafür 50 Pfund. Nach heutigem Geld rund 5000 Pfund. Die Polizistenfrau verspricht am nächsten Tag mit dem Baby und dem Geld wiederzukommen. Kurz darauf stehen die Ermittler vor der Tür.
Mrs. Dyer, open the door.
Amelia Dyer ist sichtlich geschockt. Man nimmt sie vorsichtshalber in Gewahrsam, damit ihr Haus in Ruhe durchsucht werden kann.
Ja, wohnte die denn da alleine?
Nein, in diesem Haus mit zwei oberen Stockwerken und zwei Kellergeschossen wohnten etliche Personen. Neben Amelia Dyer und ihrem Mann eine 75-jährige Haushilfe, zwei adoptierte Kinder im Alter von 9 und 11 sowie ein 3 Monate alter Säugling. Was die Polizisten finden, deutet auf noch viel mehr Kinder hin, die hier gelebt haben müssen. Es gibt alte Impfzeugnisse von Babys, jede Menge Babykleidung, Quittungen für Anzeigen in Zeitungen und 15 Pfandscheine. Was dann passiert, ist für die Polizisten der Schock ihres Lebens. Bei der Durchsuchung schlägt ihnen aus Mrs. Dyers Schlafzimmer ein widerlicher Geruch entgegen. Unter dem Bett entdecken sie schließlich eine Zinnbox. Aus ihr scheint der Gestank zu kommen. Als man die Box vorsichtig öffnet, findet man darin die Überreste eines kleinen Körpers.
Unglaublich. Jetzt begann ja sicher die Suche nach der Identität dieser armen Würmchen. Konnte die Polizei denn die gefundenen Papiere wie Impfzeugnis oder Geburtsurkunden überhaupt auswerten?
Ja, endlich machen die Ermittler Fortschritte. Man stößt auf die Namen von zwei der toten Babys, Doris Marmon und Harry Simmons. Beide Mütter können gefunden werden und sagen über das Babyfarming bei Amelia Dyer aus. Dabei stellt sich heraus, dass auch Amelia Dyers erwachsene Tochter und deren Mann am Babyfarming beteiligt sind. Auch sie werden jetzt verhaftet.
Also wenn ich Polizeidetektiv wäre, dann würde ich mich jetzt doch schon fragen, was diese Frau für eine Vergangenheit hat. Die meisten Serienverbrecher machen ja über die Jahre irgendwann irgendwelche Fehler.
Ja, da hast du genau den richtigen Punkt getroffen, Alex. Was die Polizei nämlich herausfindet, als sie die vergangenen Jahre im Leben von Amelia Dyer durchleuchtet, ist ein Schock. Denn diese Frau steht nicht zum ersten Mal unter Verdacht. Geboren 1837 und unter schwierigen familiären Verhältnissen aufgewachsen, heiratete Amelia Dyer früh, arbeitete als Krankenschwester in Bristol und wurde ein paar Jahre später schon wieder Witwe. Danach nennt sie sich Hebamme und entdeckt zum ersten Mal das profitable Geschäft mit ledigen Müttern. Dann heiratet sie einen William Dyer, mit dem sie jetzt endgültig in das Geschäft der Babyfarmer einsteigt. Sie annonciert unter verschiedenen Aliasnamen. Mal heißt sie Stanfield, mal Harding, mal Thomas. Zu dieser Zeit wird sie auch erstmalig Ziel von amtlichen Nachforschungen, denn in ihrer Obhut sollen 4 Babys gestorben sein, meist an Verkümmerung und Krämpfen. Die Historikerin Professor Jonna Borg weiß, was dann geschah.
April 1896, she was placed in remand in Reading Prison, where 5 months earlier Oscar Wilde had been transferred to, serving a sentence for gross indecency.
Im April 1879 wurde sie wegen Kindesvernachlässigung angeklagt und zu 6 Monaten Gefängnis mit harter Arbeit verurteilt. Es wird vermutet, dass sie später aufgrund dieser Gefängniserfahrung davon absah, monatliche oder wöchentliche Zahlungen für die Kinder in Empfang zu nehmen und stattdessen von den Müttern nur noch Einmalzahlungen kassierte.
There is some speculation that her prison experience encouraged her to abandon the practice of receiving weekly or monthly payments from the mothers of unwanted children, instead demanding a one-off payment.
Und nachdem Dyer wieder frei ist, macht sie mit ihren Geschäften einfach weiter?
So ist es. Ihre Babys lässt sie oft hungern und stellt sie nachts mit dem damals frei verkäuflichen Laudanum, also Opiumtinktur, ruhig. Auch das erhöht die Todesrate der armen Würmer. Inzwischen hat Amelia Dyer 2 eigene Kinder bekommen, einen Jungen und ein Mädchen. Bedrohlich wird es, als sie einer unverheirateten jungen Frau bei der Geburt hilft und das Kind dann in Pflege nimmt. Als die Frau kurz darauf mit ihrem Freund zurückkommt, um das Kind doch wieder zu holen, behauptet Dyer, dass sie das Baby längst weitergegeben hat. Angeblich weiß sie nicht mehr wohin. Außerdem wird sie aggressiv und schlägt mit einem Schürhaken um sich. Die Polizei wird eingeschaltet und ermittelt. In dieser Situation redet sich Amalia Dyer zum ersten Mal damit heraus, dass sie fremde Stimmen hört. Ein Arzt schreitet ein.
Und der schickt sie vorübergehend in eine psychiatrische Klinik, ein sogenanntes Irrenhaus, stimmt's? Damit war man ja damals recht schnell bei der Hand.
Genau so war es. Als sie herauskommt, wechselt sie erneut die Adresse und nimmt dann weiter Babys in Pflege. Auch viele dieser armen Würmchen sterben. Aber Amalia Dyer hat immer gute Erklärungen parat. Dann gibt es erneut Ärger. Sie muss ein weiteres Mal in die Psychiatrie. Und wieder gibt sie dort vor, Stimmen zu hören. Wie skrupellos Amalia Dyer vorging, um Kundinnen für Adoptionen zu werben, belegt ein Brief, den sie einer jungen Mutter geschrieben hat. Darin gibt sie sich als kinderlose Frau eines gut situierten Farmers aus, die sich nach einem Kind sehnt. Ich kann ihrem Säugling ein schönes Heim und jeden Komfort bieten, schreibt sie. Ihn zu einem gläubigen Christen der Kirche von England erziehen und mit Liebe überschütten. Sie betont, dass sie eigentlich niemals Geld nehmen würde, dass sie aber gerne eine kleine Summe zur Begleichung ihrer Ausgaben akzeptieren wolle. Es gab viele Briefe dieser Art. Welche unglückliche, ledige Mutter würde ihrem Kind nicht eine so schöne Zukunft wünschen?
Hatte man eigentlich in der Themse noch mehr Babyleichen gefunden? Der Verdacht liegt ja bei einer Massenmörderin auf der Hand.
Tja, mittlerweile hatte die Themse insgesamt 40 Babyleichen freigegeben. Die Öffentlichkeit war schockiert und es gab keinen Zweifel mehr, dass Amalia Dyer eine eiskalte Mörderin war. Die Ziegelsteine, die in den Paketen mit den Leichen der Babys Doris Marmon und Harry Simmons gefunden wurden, gehörten eindeutig zur Kensington Road 45, Dyers Reihenhaus.
Aber Dyer kam doch hoffentlich in Haft. Das nächste Gefängnis war ja in Reading selbst.
Da kam sie nun auch hin. Kurz darauf fand die Polizei bei einem Pfandleiher 20 Kleiderpakete von Amalia Dyer, vollgestopft mit der unglaublichen Menge von 100 bis 150 Kilo Kinderkleidung. Und ein pensionierter Eisenwarenhändler sagt aus, dass er bei einem Flussspaziergang am River Kennet eine Frau ein braunes Paket ins Wasser werfen sah. Auf einem Foto erkennt er eindeutig Amalia Dyer wieder.
Also jetzt müssen wir uns mal vergegenwärtigen. Heutzutage wäre die Beweisführung in einem solchen Fall natürlich relativ einfach, aber damals, ne, wir sprechen da von 1888, wie gesagt, die Forensik steckte noch in den Kinderschuhen, auch die Wissenschaft der Fingerabdrücke. Erst 1901 konnte ein deutscher Rechtsmediziner genaue Blutuntersuchungen möglich machen. Also die Ermittler im Fall Dyer, die mussten doch schon verdammt genau arbeiten können.
Aber sie waren gewieft. Detective Constable Anderson veranlasst, dass ein neumodisches Gerät an der Themse eingesetzt wird. Ein langes Wasserteleskop mit großer Linse, das man unter die Wasseroberfläche halten kann, um damit den Flussboden abzusuchen. Und was findet er? Ein weiteres braunes Paket mit einer Babyleiche. Es war grauenvoll.
Wann musste Amalia Dyer sich denn eigentlich endlich vor Gericht verantworten? Jetzt waren doch die Beweise ziemlich überzeugend und erdrückend.
Der Hauptprozess beginnt am 21. Mai 1896 im Londoner Gericht Old Bailey. Den Vorsitz hat Richter Sir Henry Hawkins. Amalia Dyer erscheint mit deprimiertem Gesicht, wie die Presse schreibt. Wenn man das vergilbte Polizeifoto von ihr betrachtet, das kurz vor dem Prozess aufgenommen wurde, sieht man eine stämmige und etwas vierschrötige Frau, knapp 60 Jahre alt, mit harten Zügen und in einem gewebten Umhang. Die Haare über dem breiten Gesicht sind hochgesteckt und die Augen auffallend kalt. Das Absurde an diesem Tag ist, mangels schlagender Beweise im Hinblick auf die Identität der vielen Kinder steht sie an diesem Tag nur für einen erwiesenen Mord vor Gericht, den an Baby Doris Marmon. Die Mutter der kleinen Doris ist gleich die erste Zeugin und belastet Amalia Dyer schwer. Dann werden auch alle anderen Zeugen aufgerufen, auch die Flussarbeiter. Die Zeitung Lloyd's Weekly berichtet während des Prozesses, dass Dyer allein vom Sommer 1895, als sie nach Caversham zog, bis zum Frühjahr 1896, als die ersten Leichen gefunden wurden, insgesamt 50 Kinder in Pflege hatte.
50 Kinder in nur 8 Monaten? Das gibt's doch gar nicht. Wie viele mochten es dann wohl in den ganzen Jahren zuvor gewesen sein?
Das fragten sich auch die Geschworenen. Amelia Dyers Tochter gibt schließlich bei strenger Befragung zu, dass das plötzliche Verschwinden des Babys Harry Simmons aus dem Haus ihrer Mutter auch sie und ihrem Mann skeptisch werden ließ. Eines Abends wollte Amelia, dass ihr Schwiegersohn ihr einen Ziegelstein aus dem Garten holen sollte. Er tat es nicht, also machte sie es selbst und legte den Stein unter ihr Bett, wo auch braunes Packpapier lag. Danach fand die Tochter heraus, dass aus ihrem Handwerkskasten eine Rolle Band fehlte. Später stellte sie fest, dass der kleine Harry nicht mehr im Kinderzimmer war. »Mach dir darüber keine Sorgen«, hatte ihre Mutter nur gemeint. Die Familie war ja gewohnt, dass die Säuglinge kamen und wieder verschwanden, angeblich von ihren Müttern abgeholt. Dazu Professor Jonna Borg.
There was no question that Dyer was the murderer.
Es gab keinen Zweifel mehr, dass Amelia Dyer die Mörderin war. Sie gab sogar eine Art Geständnis ab, obwohl viele vermuteten, dass sie damit nur ihre Tochter und ihren Schwiegersohn schützen wollte. In einem Brief an den Chief Superintendent gestand Dyer, dass ich mich gegenüber meinem Schöpfer im Himmel für meine schrecklichen Verbrechen verantworten muss. Gleichzeitig schwor sie, Gott ist mein Zeuge, im Himmel wie auf Erden, dass weder meine Tochter Marion Palmer noch mein Schwiegersohn Arthur Ernest Palmer irgendetwas damit zu tun haben. Nur ich allein muss vor meinem Schöpfer im Himmel stehen und ihm für alles Antwort geben. Die Frage für die Geschworenen bei Gericht war nicht allein schuldig oder nicht schuldig, sondern war Dyer geisteskrank und würde ihr deshalb die Hinrichtung erspart bleiben? Littleton Stuart Forbes Winslow hatte keinen Zweifel, dass Dyer unter geistiger Abnormität litt. Forbes Winslow war ein sehr erfahrener, aber auch umstrittener viktorianischer Psychiater. Er war schon in den Jack the Ripper-Fall involviert, einschließlich seiner provokanten Theorien über die Identität des Mörders, was dazu führte, dass man ihn damals selbst für den Täter hielt. Aber 1896 kümmerte er sich sehr um den Fall Dyer. Nachdem er sie im Gefängnis untersucht hatte, kam er zu dem Schluss, dass Dyer eine, Zitat, gute alte und verantwortungsvolle Nurse sei, aber kein mörderischer Typ. Gleichzeitig war er überzeugt, dass Dyer geistesgestört war. In ihrer Familie gäbe es bereits Geistesgestörtheit. Außerdem habe Dyer bereits zwei Selbstmordversuche hinter sich, einmal durch Ertrinken, ein anderes Mal habe sie sich die Kehle aufgeschnitten. Sie hatte ihm erzählt, ich höre oft Stimmen, die mir sagen, ich solle bestimmte Dinge tun und ich tue sie. Sie wirkte immer sehr verstört. Dazu sagte sie, die Geräusche, die ich höre und die Bilder, die ich sehe, sind so schrecklich, dass ich es kaum erzählen kann.
I do not know that I ever hurt anyone but myself, and I often hear voices telling me to go and do certain things, and I go and do it. She frequently looked very terrified when he was interviewing her, claiming that the sounds I hear and the sights I see were so dreadful that I can't tell you. During one interview, she spoke to Forbes Winslow about her mother.
Einmal sprach sie zu Winslow über ihre Mutter und ihren Sohn, beide tot. Sie glaubte, sie reden zu hören und sie sollte zu ihnen kommen. Der Geist meines armen Sohnes Willi war die ganze Nacht bei mir, sagte sie. Ich glaubte, seine Knochen zu sehen, die ich vom Boden aufheben wollte. Als mein armer Junge verschwand, war ich 3 Wochen lang krank. Als ich wieder zu mir kam, glaubte ich, dass Ratten an mir nagten und Würmer mich auffraßen. Sie hatte viele Visionen von Tieren, die über sie krabbelten. Als diese Beschreibungen vor Gericht verlesen wurden, hörte Forbes Winslow einen Geschworenen halblaut zum Nachbarn sagen, sie wird das nur geträumt haben, aber es wird bald Wirklichkeit werden. Er wusste, dass Richter Henry Hawkins nichts gegen voreingenommene Geschworene hatte. Ich wusste, dass es eine ausgemachte Sache war, diese Frau zu hängen, erinnerte er sich später.
Be a reality. He knew at that stage that there was no point protesting about prejudiced jurors to the judge, Henry Hawkins. I knew at once it was a foregone conclusion. They meant to hang the woman, he later recalled.
Also ich weiß nicht, ob ich ihr das als Geschworener geglaubt hätte. Offensichtlich zeigte sie ja diese Störungen nur, wenn sie mit Ärzten oder mit dem Gericht zu tun hatte.
Der letzte Zeuge im Old Bailey war Amelia Dyers älterer Bruder, der 76-jährige James Hobley. Er bat darum, dass sein Name nicht in der Öffentlichkeit genannt wird. »Wie lange haben Sie Ihre Schwester nicht mehr gesehen?«, fragte der Richter mit der Perücke. 35 Jahre, my Lord«, antwortete Hobley. »Hat es in Ihrer Familie jemals eine Geisteskrankheit gegeben, will Sir Hawkins wissen?« »Nein, my Lord«, James Hobleys Haltung ist aufrecht, sein Blick weicht dem Richter keine Sekunde aus. »Niemals.«
Well, the prosecution, led by Horace Avery. He was a very famous, by the way, criminal.
Der Ankläger Horace Avery, ein erbarmungsloser Mann, akzeptierte die Diagnose Geistesgestörtheit nicht. Für ihn war Dyers Motiv klar: Geld. Er befand, dass Dyers Handlungen von böser und diabolischer Natur waren. Er warf ihr vor, ihre Krankheit nur vorgespielt zu haben, in der Vergangenheit wie im Prozess. Wenn sich so eine Verteidigung durchsetzen könnte, würde nie wieder ein Mörder verurteilt werden und die Irrenanstalten wären der Ersatz für Gefängnisse, sagte er. Ein von der Regierung bestellter Psychiater stellte ebenso fest, dass, Zitat, Dyer ohne soziale Selbstkontrolle ist und aufgrund eines angeborenen Fehlers schneller Falsches tut als die Mehrheit. Es gibt auch keinen Hinweis auf eine defekte Erinnerung, die mich denken lassen würde, die Gefangene sei für ihre Taten nicht verantwortlich. Auch die Geschworenen und der Richter stimmten ihm zu, und die Geschworenen brauchten nur 5 Minuten, sogar weniger als 5 Minuten, um Dyer schuldig zu sprechen.
To make me think the prisoner is in any way irresponsible for her actions. According to the McNaughton rules, the defense of insanity required that the person had to be laboring under such a defective reason or such a condition of mind that she did not know the nature and quality of the act, or if she did not know it was wrong. Neither the jurors nor the judge were convinced that these applied to Dyer, and the jury took 5 minutes, less than 5 minutes actually, to find her guilty. When passing sentence, Hawkins made it clear that he believed Dyer to be extremely evil.
In seinem Richterspruch machte Hawkins klar, dass er Dyer für extrem böse hielt. In einem kurzen Absatz sprach er über ihre barbarischen und grausamen Handlungen und ihr hinterhältiges System des Verbrechens. Er hielt fest, dass die Gefangene sich zu mehr als einer Mutter verräterisch und zu mehr als einem Kind barbarisch verhalten hatte. Und das aus ein und demselben schäbigen Motiv: um 10 Pfund zu verdienen.
To more than one mother, barbarous to more than one child, and in every case for the same sordid motive, to obtain possessions of £10.
Ein sehr deutliches Urteil. Man muss dazu natürlich wissen, dass die Todesstrafe in England erst 1965 abgeschafft wurde. Bis dahin wurden die Delinquenten noch mit dem Strang gehängt.
Amelia Dyer wurde am 10. Juni 1896 im Gefängnis Newgate hingerichtet. Am Schluss ging man davon aus, dass sie insgesamt zwischen 200 und 400 Babys getötet hatte. Ihr Henker war James Billington, seit 2 Jahren im Amt. Am Abend vor der Exekution schrieb sie einen letzten Brief an ihre Tochter mit den Worten einer bekannten Hymne: Meine Hoffnung ist auf nichts weniger gebaut als auf Jesus Blut und Gerechtigkeit. Während ihrer Zeit in der Todeszelle hatte sie auch 5 Schreibhefte mit ihrer Beichte gefüllt. Als der Kaplan sie fragte, ob sie ihm noch etwas zu sagen hätte, deutete sie nur auf ihre Hefte und meinte: Ist das nicht genug? Sie wusste, dass zur selben Zeit auch ein Mordprozess gegen ihre Tochter lief, die man für mitschuldig an den Kindstötungen hielt. Die Tochter wurde am Ende freigesprochen. Eigentlich hätte Amelia Dyer dort noch aussagen müssen, Aber das wäre unsinnig gewesen, denn nach englischem Recht war sie mit der Minute ihrer Verurteilung bereits tot und ihre Aussage wäre ungültig gewesen. Die Exekution begann pünktlich. Zur Stunde der Hinrichtung versammelte sich eine große Menschenmenge vor dem Gefängnis Newgate, in dem in dieser Woche bereits 3 andere Mörder gehängt worden waren. Als der Henker nach draußen trat und verkünden konnte, dass Amelia Dyer soeben ihre gerechte Strafe erhalten und sich die Falltür unter ihren Füßen planmäßig geöffnet hatte, wurde eine schwarze Fahne vor dem Gefängnis gehisst. Zufrieden begab sich die Menschenmenge nach Hause. Aber es sollte noch viel Zeit vergehen, bis die Rechte von Kindern und ihrer Mütter wirklich menschenwürdig gestaltet wurden.
Britpod Crime, England's Mystery Crime Stories.